Trumps Paukenschläge. Kann die Ukraine als eigenständiger Staat überleben? Nichts wird über die Ukraine ohne die Ukraine verhandelt. Joe Bidens Leitsatz, wenn es um Überlegungen zur Beendigung des russischen Angriffskriegs ging, der gilt nicht mehr, geschreddert von Bidens Nachfolger Donald Trump. Jetzt sind die USA, bisher wichtigste Verbündete Kiews, offensichtlich an einer möglichst schnellen Einigung mit dem russischen Aggressor interessiert und machen dafür schon großzügige Zugeständnisse über die Köpfe der Ukrainer und die Interessen der europäischen Verbündeten hinweg. Darum geht es im Gespräch mit Ralf Füchs, Gründer und Geschäftsführer des Zentrums Liberale Moderne, das sich seit langem mit Russland und der Ukraine beschäftigt. Guten Tag, Herr Füchs.
Guten Tag, Frau Mattei.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Herr Füchs, vor 3 Jahren begann der russische Großangriff auf die Ukraine. Hat Wladimir Putin den Krieg jetzt gewonnen?
Noch nicht. Noch ist nicht aller Tage Abend. Wenn man sich an den Beginn des Krieges erinnert, wir haben damals ja gesprochen, haben viele damals auch schon die Ukraine aufgegeben. Ja, also die Saga war, die Ukraine hält allenfalls 2 bis 3 Wochen durch, dann wird sie kollabieren, Russland hat den Krieg schon gewonnen. Und es kam doch ganz anders. Die Ukraine hat sich sehr viel besser behauptet, als die Auguren damals vorausgesagt haben. Und das gibt mir so einen Rest Hoffnung, dass das Spiel jetzt noch nicht zu Ende ist. Und das hängt sehr auch von den Europäern ab. Ja, alleine wird die Ukraine diesen Krieg nicht durchhalten gegen diese überwältigende Militärmacht Russlands. Aber wenn die Europäer sich doch noch aufraffen in letzter Stunde und ihr Potenzial in die Waagschale werfen, dann sieht es wieder anders aus.
Optimismus also doch. Als wir beide zuletzt über den Krieg in der Ukraine gesprochen haben, das war 2023, da waren Sie auch ziemlich optimistisch, weil die Lage auf dem Feld für die Ukraine gerade gut war. Sie nannten damals 3 Faktoren, von denen ein Sieg gegen den russischen Aggressor abhängig wäre. Nämlich von der Moral der Ukrainer, von den militärischen und finanziellen Ressourcen der Ukrainer und der Verbündeten und von der politischen Klugheit aller Beteiligten. Woran hat es denn jetzt gemangelt, dass es so verfahren ist, wie es ist?
Wenn ich noch mal auf Ihren Begriff Optimismus zurückkommen darf, so würde ich es nicht nennen. Ich bin, wenn ich ehrlich bin, alles andere als optimistisch. Das ist eher noch eine verzweifelte Zuversicht, nicht aufzugeben. Ja, und ich glaube, dass es so auch den Ukrainern geht. Wenn man rekapituliert nochmal diese 3 Jahre nach dem Schock des russischen Großangriffs, obwohl er eigentlich absehbar war, dann der erfolgreichen ukrainischen Gegenoffensive, der verpassten Gelegenheit, die Ukraine zu diesem Zeitpunkt so zu bewaffnen und so auszurüsten, dass sie tatsächlich die russischen Truppen über die Grenze zurückwerfen kann. Dann dieser blutige Abnutzungskrieg, der seitdem stattfindet, mit der ständigen Bombardierung ukrainischer Städte, den Angriffen auf die Elektrizitätsversorgung, 50% der Erzeugungskapazitäten der Ukraine sind zerstört. Die Angriffe auf Bibliotheken, Theater, Museen, also auf das kulturelle Erbe.
Das ja besonders wichtig ist für die Ukraine.
Absolut, ja. Es geht ja darum, Putin geht es darum, die Ukraine als eigenständige Nation zu zerstören. Und dazu gehört eben ihre eigenständige Kultur. Ja, und dazu passt auch die Entführung zehntausender Kinder nach Russland, die dort einer Gehirnwäsche unterzogen und russifiziert werden sollen. Das erfüllt eigentlich den Tatbestand des Genozids, also der Auslöschung der Ukraine als eigene Nation. Die Massaker, die seitdem stattgefunden haben in den besetzten Gebieten, alles das ist eigentlich eine endlose Schreckensgeschichte und mich bestürzt immer noch, dass die Europäer so lethargisch darauf reagiert haben. Natürlich, wir haben die Ukraine unterstützt. Zusammen mit den USA sind das Größenordnungen von mehr als 100 Milliarden. Militärische Unterstützung, finanzielle Unterstützung, humanitäre Unterstützung, aber eben nur so weit, dass sie sich unter großen Opfern einigermaßen behaupten konnte und nie so weit, dass sie tatsächlich diesen Krieg hätte gewinnen können oder zumindest militärisch die Oberhand gewinnen können, damit Putin um Verhandlungen bitten muss. Das müsste doch eigentlich das Ziel sein, dass der Aggressor um Verhandlungen bitten muss, statt das Opfer der Aggression jetzt in einen Unterwerfungsfrieden zu treiben. Ich meine, Trump hat jetzt in einem Statement zu den Verhandlungen in Riad zwischen seinem Außenminister und dem russischen Außenminister Lavrov eigentlich gesagt, die Ukraine sei für diesen Krieg verantwortlich. Sie hätte diesen Krieg nicht beginnen sollen. Ich meine, das ist 1:1 russische Propaganda. Man fasst es nicht.
Aber jetzt sind wir an einem Punkt, an dem Trump diesen Krieg beenden will. Besteht denn die Chance, dass Trumps Dealmaker-Ansatz einen Frieden für die Ukraine bringt?
Erstmal muss man fragen, welcher Frieden? Es ist selten, glaube ich, so viel Schindluder mit diesem hehren Begriff getrieben worden wie jetzt in den letzten Monaten. Was versteht man unter Frieden? Das ist mehr, als dass die Waffen schweigen. Ja, das ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für einen Frieden. Für die Ukraine ging es immer um einen Frieden in Unabhängigkeit und Freiheit. Und zwar schon seit dem Maidan, nicht erst jetzt seit dem russischen Großangriff.
Also schon seit Anfang dieses Jahrtausends.
Ja. Schon seit dem ersten Maidan und dann nochmal 2013/14, als das große Ziel war, wir wollen nach Europa, wir wollen in die Europäische Union. Und dahinter darf es doch kein Zurück geben. Ja, das wäre ja nicht nur ein Verrat an der Ukraine und an all denen, die ihr Leben gelassen haben, sondern es wäre auch ein Verrat an uns selber. Wir würden uns aufgeben als eine europäische Wertegemeinschaft und als eine politische Kraft. Die Ukraine ist sozusagen im Moment das europäischste Land, würde ich sagen. Ja, von der Leidenschaft und auch der Opferbereitschaft, mit der für das gekämpft wird, was eigentlich die Europäische Union im Kern ausmacht. Und wenn wir sie im Stich lassen, dann hat das nicht nur fatale Konsequenzen für die Ukraine. Da liegt die ganze europäische Sicherheitsordnung in Trümmern. Und man muss davon ausgehen, dass Putin das dann als Einladung verstehen wird, im nächsten Schritt auch die NATO zu testen und nicht an der ukrainischen Grenze Halt zu machen.
Aber nochmal der Blick auf Donald Trump. Seine zweite Regierung jetzt hat offenbar schon vor Beginn der offiziellen Verhandlungen Zugeständnisse an Putin gemacht, wie zum Beispiel kein NATO-Beitritt für die Ukraine, keine US-Truppen zur Absicherung des Friedens, ukrainischer Verzicht auf besetzte Gebiete, sogar russische Narrative hat man übernommen. Können Sie eine Logik dahinter erkennen seitens der USA?
Von den USA will ich jetzt gar nicht sprechen, sondern ich glaube, dass es tatsächlich sehr stark auf Trump selbst zurückgeht und auf einen Teil, nicht mal auf alle seiner Berater, die diesen Krieg so schnell wie möglich loswerden wollen. Einmal, weil ihnen an der Ukraine nichts liegt und weil sie gar nicht die strategische Bedeutung der Ukraine verstehen für die Sicherheit des transatlantischen Bündnisses, auf das sie ja auch keinen Wert mehr legen. Zum anderen, weil sie, glaube ich, von einer völligen Fehleinschätzung Russlands ausgehen. Also Trump hat ja im Grunde schon mit dem Telefonat mit Putin und jetzt mit diesem Treffen zwischen Außenminister Rubio und Lavrov im Grunde Russland rehabilitiert und auf die Weltbühne zurückgeholt. Und zwar ohne irgendwelche Gegenleistungen Russlands. Ja, man wischt einfach weg, dass es sich um einen Regime handelt, das den größten Angriffskrieg in Europa seit 1945 gestartet hat, das massive Kriegsverbrechen begangen hat und was immer erklärt hat, ganz offen, es geht gegen den Westen. Ja, es geht darum, die Weltordnung umzustürzen und freie Bahn zu schaffen für Mächte wie Russland, China, sagen Iran, sich über alle Regeln und Normen des Völkerrechts hinwegzusetzen. Und ich glaube, dass Trump sich völlige Illusionen macht darüber, dass er Russland irgendwie einbinden könnte, dass er mit Putin einen Deal machen könnte, der ihm dann mehr Rückenfreiheit gibt gegenüber China. Ja, das ist ja die Auseinandersetzung mit China, wird jetzt zur Hauptachse der amerikanischen Sicherheitspolitik erklärt und dafür will man in Europa den Rücken frei haben. Aber wenn man Russland jetzt in Vorhand sagen bringt, erstens wird Putin den Teufel tun, sich von China abzusetzen, das ist seine Lebensversicherung, das chinesische Regime. Und zweitens hängt die amerikanische Sicherheit eben doch auch an Europa. Die Frage ist, ob Trump das noch rechtzeitig lernt.
Was bedeutet das amerikanische Vorgehen jetzt denn für die ukrainische Regierung? Also welches Ergebnis könnte Präsident Zelensky akzeptieren und vor den Ukrainern rechtfertigen?
Also zunächst einmal setzt Zelensky ja jetzt alles auf die europäische Karte. Er hat sehr deutlich erklärt, dass er keinerlei Verhandlungen und nicht nur Ergebnisse, sondern Verhandlungen akzeptieren wird, an denen die Ukraine und die Europäer nicht beteiligt sind. Aber damit er das durchhält, braucht er diese Allianz mit Europa. Im Grunde jetzt eine Verteidigungsgemeinschaft mit Europa. Darum geht es, ja, mit europäischen Waffen, mit finanzieller Unterstützung und mit der Bereitschaft der Europäer zu sagen, ja, die Sicherheit der Ukraine ist auch unsere Sicherheit. Und wir werfen alles, sagen, in die Waagschale, damit die Ukraine sich militärisch behaupten kann, um dann über tatsächlich einen nachhaltigen Frieden zu verhandeln oder zumindest über einen tragfähigen Waffenstillstand. Ich glaube persönlich nicht, dass man mit dem gegenwärtigen russischen Regime wirklich Frieden schließen kann.
Aber Herr Füchs, Sie sagen jetzt, die Europäer mögen doch bitte alles in die Waagschale werfen. Aber diese Chance, wir haben doch gesehen in den vergangenen 3 Jahren die Halbherzigkeit, mit der auch die Europäer die Ukraine unterstützt haben. Was macht Sie zuversichtlich, dass die Europäer sich jetzt ändern?
Ich kann selbst den Begriff Weckruf nicht leiden, der jetzt dieser Tage so oft strapaziert wird. Und dennoch hoffe ich, dass das jetzt ein Moment der schrecklichen Erkenntnis ist. Trump ist bereit, die Ukraine fallen zu lassen. Aber er ist auch kein Garant mehr für die europäische Sicherheit. Und das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die doch in den letzten Tagen schlagartig gedämmert ist. Ja, dass wir jetzt, nicht erst in 2 oder 3 oder 4 Jahren, dass wir jetzt sehr viel mehr Reserven mobilisieren müssen, um Europas Sicherheit zu verteidigen. Und dazu gehört die Ukraine. Die ist im Grunde unsere Ostflanke.
Selbst wenn man alles mobilisieren würde, was man hat, militärisch gesehen, es würde wahrscheinlich immer noch nicht reichen.
Das würde für mich auch einschließen, Waffen in den USA zu kaufen. Die USA verfügen nach wie vor über das größte Militärpotenzial. Es wird dauern, bis die europäische Rüstungsindustrie tatsächlich hochgefahren wird. Auch da haben wir kostbare Zeit verloren. Also ganz ohne die USA geht es nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass Trump nichts dagegen haben wird, wenn die Europäer bei ihm Waffen kaufen, die sie dann an die Ukraine weitergeben.
Die immer wiederkehrende Frage der europäischen Führung, die wird jetzt ja besonders akut. Wer kann das in dieser Situation?
Interessanterweise war auf der Münchner Sicherheitskonferenz derjenige, der am ehesten diese Rolle gespielt hat, Zelensky. Der weder Mitglied der EU noch der NATO ist. Der hat eine unglaublich beeindruckende Rede gehalten, die darin kulminierte, dass er sagte, für euch, für die Europäer, ist jetzt die Entscheidung Brüssel oder Moskau. Wenn ihr euch nicht aufrafft, zu einer eigenständigen politischen und militärischen Kraft zu werden, dann wird künftig das Schicksal Europas in Moskau entschieden. Und er sagte, handelt endlich in eurem eigenen Interesse, um eurer selbst willen. Das war im Grunde die Rede eines europäischen politischen Führers. Und wenn ich mir die Europäische Union ansehe, dann sehe ich im Grunde keine Figur, die diese Rolle jetzt alleine übernehmen könnte. Also hoffe ich auf eine Koalition der Willigen mit den Polen, mit den Skandinaviern, die eine sehr viel klarere und realistische Sicht auf die Dinge haben als wir bisher, mit den baltischen Ländern, auch mit Großbritannien und hoffentlich dann auch mit Deutschland mit einer neuen Regierung.
Immerhin hat der französische Präsident Macron eigentlich politisch auch eine lahme Ente, gleich nach der Münchner Sicherheitskonferenz, bei der doch sehr vieles sich klärte im transatlantischen Verhältnis, dass Macron also einen Gipfel einberufen hat oder ein Treffen europäischer Staats- und Regierungschefs. Da wurde dann zu diesem Zeitpunkt eine europäische Friedenstruppe angeboten. War das klug, das jetzt schon zu tun, sowas jetzt schon sozusagen den USA anzubieten?
Ich denke, dass wir uns darauf vorbereiten müssen. Aber dass es töricht wäre, sich jetzt über diese Frage innerhalb der Europäischen Union zu zerstreiten. Erstmal müssen wir alles tun, damit die Ukraine tatsächlich in eine Situation kommt, über einen tragfähigen Waffenstillstand zu verhandeln und nicht einfach sich den russischen Bedingungen zu fügen, die jetzt von Trump praktisch übernommen worden sind. Darauf muss jetzt der Schwerpunkt liegen. In Paris ist ja schon diskutiert worden, was dafür nötig ist, nämlich ein Sonderfonds. Das muss jetzt auf den Weg gebracht werden. Und ich würde sagen, warum nehmen wir nicht die 200 Millionen eingefrorener russischer Staatsvermögen, die in europäischen Banken liegen? Das wäre gut angelegtes Geld für die Sicherheit Europas.
Das müsste man allerdings alles sehr kurzfristig mobilisieren, wenn man sich die Vorgänge so ansieht. Denn Donald Trump scheint sehr daran gelegen zu sein, schnell zu einem Ergebnis zu kommen.
Ja, Geschwindigkeit zählt. Das gilt sowieso für jeden Krieg. Und jetzt erst recht. Ich meine, jetzt werden die Weichen gestellt. Und da geht es wirklich um die Handlungsfähigkeit und die Zukunft Europas. Und wir brauchen jetzt eine ganz andere Ernsthaftigkeit, eine ganz andere Dringlichkeit, ein ganz anderes Tempo als in den letzten 3 Jahren. Es gab ja Beispiele, die Finanzkrise 2008, 2009 oder auch Covid, wo die deutsche und europäische Politik sich enorm beschleunigt hat, ja, im Krisenmanagement. Das brauchen wir jetzt wieder.
Bei der Münchner Sicherheitskonferenz, die Sie schon genannt haben, hörte man jetzt Vergleiche mit 1938, als man dachte, Hitler würde sich mit dem Sudetenland zufrieden geben und wenig später begann dann der große Krieg, der Zweite Weltkrieg. Stehen wir heute an so einem Punkt?
Noch nicht, aber erstens trifft die Analogie sicher zu, dass Putin sich auf keinen Fall mit dem Donbass, also mit den Gebieten im Osten, Südosten der Ukraine zufrieden geben wird. Ihm geht es um die Rekolonisierung der ganzen Ukraine, die er wieder unter russische Vorherrschaft bringen will. Und wenn er jetzt mit dieser kalten militärischen Machtpolitik Erfolg hat, der Westen und vor allem die Europäer sich als schwach erweisen, dann ist die Gefahr tatsächlich groß, dass er nicht in der Ukraine Halt machen wird. Und es gibt ja sehr viele Indizien, auch führende deutsche Generäle haben das in der letzten Zeit öffentlich gesagt, dass Russland einen Kriegsapparat aufbaut, der weit über das hinausgeht, was sie in der Ukraine brauchen, der ausgerichtet ist auf eine mögliche Konfrontation in Europa. Und wir haben jetzt noch die Möglichkeit, Putin in der Ukraine zu stoppen. Wenn wir die verpassen, dann fürchte ich tatsächlich, dass die Kriegsgefahr in ganz Europa steigt.
Also ein Diktatfrieden in der Ukraine, der könnte neue Kriege auslösen.
Das ist ja das Paradox, dass ein Scheinfrieden in der Ukraine, der den Aggressor ermutigt, die Kriegsgefahr für ganz Europa erhöht. Und unser noch Verteidigungsminister Pistorius hat ja recht mit seinem erschreckenden Satz: Wenn man den Krieg verhindern will, muss man kriegsfähig sein. Und wenn man Russland stoppen will, dann muss man die Ukraine möglichst stark machen, weil die, sagen, ist unsere äußerste Abwehrlinie gegenüber Russland.
Müsste man vielleicht sogar weitergehen und an europäische Atomwaffen denken, die aufstocken?
Ich glaube, dass diese Diskussion kommt. Sie hat ja auch schon angefangen, wenn wir uns nicht mehr auf den amerikanischen Atomschild verlassen können. Die USA waren ja bisher die atomare Rückversicherung für Europa. Dann stellt sich diese Frage, weil Russland hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie bereit sind, Atomwaffen einzusetzen in einem militärischen Konflikt. Und wenn wir darauf nicht antworten können, sind wir komplett erpressbar. Und offensichtlich reicht alleine das französische und das britische Potenzial nicht aus, um sagen, in der Eskalationsdynamik glaubwürdig drohen zu können. Ja, es geht ja nicht darum, Atomwaffen einzusetzen, sondern mit ihnen abzuschrecken. Und dafür muss man über das ganze Arsenal verfügen.
Eine Frage hin zu einer anderen Ebene. Die USA als Verbündete scheinen sich von Europa abzuwenden. Und das ist mehr als ein temporärer Bruch wahrscheinlich. Was heißt das für die liberale Demokratie? Kann die in Europa überleben ohne diesen Verbündeten?
Also noch würde ich die USA nicht definitiv abschreiben. Ich meine, Trump ist mit der Hälfte der Stimmen gewählt worden und es gibt nach wie vor eine starke transatlantische Gemeinde in den USA unter den politischen Eliten, wohl weniger im Land. Und ich setze darauf, dass Trump selbst auch die Erfahrung machen wird, dass er die Europäer braucht. Ich glaube, er überschätzt die USA, wenn er denkt, sie könnten ohne Verbündete die Auseinandersetzung mit Russland, China, den anderen autoritären Mächten führen. Europa ist immer noch der wichtigste Wirtschaftspartner und er ist der politische Verbündete. Trump hat dafür gar kein Gespür, der kennt gar keine Verbündeten. Für den ist alle Außenpolitik transaktional. Also was kriege ich, was gibst du? So, das ist... Aber ich glaube nicht, dass diese Politik erfolgreich sein wird. Vorübergehend haben Sie sicher recht, muss man die USA als Ankermacht der liberalen Demokratie abschreiben. Das heißt, Europa muss sich auch andere Verbündete in der Welt suchen.
Wer bleibt denn dann noch?
Na, wir haben doch noch zahlreiche demokratische Länder, auch wenn sie vielleicht nicht 150% den Ideal einer liberalen Demokratie entsprechen, sei es in Asien. Ich glaube, wir müssen uns viel mehr zum Beispiel um Indien bemühen, aber auch um Philippinen, um Indonesien. In Afrika gibt es demokratische Länder, in Lateinamerika. Also die Europäer müssen jetzt sowas wie eine globale Allianz der Demokratien versuchen zu bilden.
Herr Füchs, was meinen Sie, wird die Ukraine nächstes Jahr um diese Zeit noch als souveräner Staat bestehen?
Ich bin zuversichtlich, dass sie zumindest das ukrainische Kernland verteidigen kann, mithilfe der Europäer. Dass es den Russen nicht gelingen wird, die Ukraine wieder komplett zu unterwerfen. Dazu ist einfach das nationale Selbstbewusstsein, der Freiheitswille, der Widerstandsgeist in den letzten Jahren zu stark gewachsen. Und dann müssen wir alles tun, um die Ukraine in eine europäische Verteidigungsgemeinschaft und in die Europäische Union zu integrieren.
Vielen Dank, Herr Füchs. Die Ukraine, 3 Jahre nach Beginn des russischen Angriffskrieges. Das war das Thema des Gesprächs mit Ralf Füchs, dem Mitbegründer und geschäftsführenden Gesellschafter des Zentrums Liberale Moderne. Das Gespräch führte Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.